Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerstan. Ja, willkommen zurück zu Krisenhacks. Nach einer ungeplanten Urlaubs- und Krankheitspause steigen wir heute wieder ein in den Podcast. Und ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, was vielleicht etwas theoretisch ist, aber was ich in der Diskussion um aktuelle Gesetzgebungsverfahren, aber auch in den Diskussionen, die ich auf LinkedIn verfolge, ganz wichtig finde. Ich möchte nämlich heute mal erarbeiten, was eigentlich organisationale Resilienz, Krisenresilienz ist, wie sich Resilienz von Sicherheit unterscheidet und wie und ob man herausfinden kann, ob man als Organisation resilient ist oder nicht. Jetzt ist es zugegeben relativ schwierig herauszufinden, welche gesellschaftliche Relevanz ein Thema hat und welche nicht. Eine Methode, mit der ich mich da immer mal so bediene, ist bei Google Trends zu schauen, wie entwickeln sich denn bestimmte Themen. Und wenn man da schaut nach dem Begriff Bedeutung Resilienz, dann sieht man, dass irgendwie 2016 das erste Mal sozusagen in Deutschland da Suchanfragen waren, so irgendwie Anfang 2016 gab es die ersten Suchanfragen und dann geht das also wirklich linear mit Ausreißern nach oben. Zur Corona-Pandemie hatte man besonders viele Suchanfragen zu Resilienz und dann auch nochmal, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, interessanterweise, aber man könnte sagen, also wenn das eine Aktie wäre, das wäre auf jeden Fall was, wo es Sinn macht, zu investieren. Das Gleiche ist auch, wenn man sich dann anschaut, was ist Resilienz, da sieht der Trend ganz ähnlich aus, mit viel weniger Ausreißern, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was bei dem Begriff an sich hat eine steigende Bedeutung und ich finde, deshalb ist es wert, sich dieses Themas mal zu nähern. Ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen, aber ich beschäftige mich ja auch viel damit, immer so ein bisschen so Bauchschmerzen kriege, wenn ich höre, was alles Resilienz sein soll, sei es in der politischen Diskussion, aber auch so in Beiträgen oder Werbung, steigern Sie Ihre Resilienz mit unserem Gießzylinder oder unserer Firewall oder unserer Schulung. Das wirkt mir dann doch, ein bisschen sehr direkt. Und um das Ganze jetzt mal ausführlicher zu diskutieren, habe ich mir jemanden eingeladen, mit dem ich persönlich sehr viel über Resilienz spreche, auch schon viel zusammengearbeitet habe und der sich in den letzten Monaten auch verstärkt mit Forschungsprojekten und Forschungsaktivitäten zum Thema Resilienz beschäftigt hat. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass mein Gast und ich vor kurzem ein Working Paper geschrieben haben zu einem Verfahren, wie man Resilienz messen kann oder wie man zumindest Resilienz in Zahlen ausdrücken kann, um damit Entscheidungen abzuleiten. Das Paper verlinke ich gern in den Shownotes und das Konzept haben wir genannt R3G, der Resilienz-Risiko-Reifegrad. Wir werden da im Verlauf des Interviews sicherlich drauf eingehen und erläutern, was das ist und welchen Mehrwert dieses R3G bietet. Insgesamt ist es so, dass der Begriff Resilienz natürlich sehr weit gefasst ist und in vielen Fachdisziplinen vorkommt. Im Interview werden wir eine Definition nutzen, die relativ eng ist, die sich vor allem auf Organisationen und Krisen bezieht und wir werden Resilienz als eine organisationale Kompetenz oder Eigenschaft verstehen, bei der Organisationen zum einen in der Lage sind, mit geplanten Ereignissen umzugehen, aber auch ungeplante Ereignisse zu überstehen und in einen Zustand zurückzukommen, der sicher ist und wo die strategische Zielerfüllung möglich ist. So, nun genug der Vorrede. Ich wünsche viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal in meinem Podcast. Er hat über Stationen bei der Bundeswehr, insbesondere bei der Marine, in einem Landesparlament und als Unternehmensberater seinen Weg zum Professor für Sicherheitsmanagement an der Northern Business School gemacht. André, schön, dass du nochmal da bist.
Ja, hallo Rico, schön wieder dabei zu sein.
Beim letzten Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Krise? Heute wollte ich eine andere, ähnliche Frage mit dir klären, die so ein bisschen breit ist und eigentlich klären, was ist eigentlich Resilienz? Aber um das nicht ganz so breit zu starten oder vielleicht doch, wollte ich mal fragen, was hältst du denn von den ganzen Gesetzesinitiativen im Allgemeinen und im Speziellen, die Critical Entity Resilience Richtlinie der EU, die ja im Deutschen im Kritis-Dach-Gesetz aufgehen soll, vor dem Kontext deiner aktuellen Forschungen?
Naja, grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon feststellen, dass der Begriff Resilienz so ein bisschen so ein Modewort geworden ist aktuell. Ich hatte mal vor einigen Monaten mir den Spaß gemacht, zu schauen, in wie viel Gesetzesentwürfen der Begriff Resilienz drin vorkommt. Und das war eben in über einem Dutzend Gesetzentwürfen der Fall. Und die hat natürlich nicht immer unbedingt mit dem zu tun, was wir hier jetzt eigentlich besprechen. Du hast ja eben schon den Begriff Krise genannt. Wenn wir beide über Resilienz reden, dann haben wir immer die Krise im Hinterkopf. Und insofern, wenn wir über Krisenresilienz reden, dann ist das nochmal was anderes. Und da kann man natürlich auch dann wieder geteilter Meinung sein, was jetzt die möglichen gesetzgeberischen Initiativen dort im Rahmen der CER-Richtlinie dann bewirken werden. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube aber, dass es nicht ausreichend ist. Also die große Gefahr, die ich hier eigentlich sehe, ist, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier ein paar Organisationen, ein paar Unternehmen, die was machen müssen und dann können wir uns insgesamt zurücklehnen. Und das wäre, denke ich, auf jeden Fall falsch. Also insofern denke ich, ja, was da auch immer jetzt rauskommt, so genau wissen wir es ja noch nicht. Es geht in die richtige Richtung, aber würde mir doch wünschen, dass wir das Ganze noch ein bisschen ganzheitlicher denken.
Dann vielleicht mal sozusagen, vielleicht tun wir doch nochmal aus. Wir haben ja da schon eher ein gemeinsames Verständnis, was Resilienz ist. Wie würdest du das denn definieren? Was ist denn für dich Resilienz oder Krisenresilienz oder vielleicht, sagen wir mal, organisationale Krisenresilienz, um es noch spezifischer zu machen? Weil den ganzen anderen Teil, der ist ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr dein Thema.
Naja, also ausgehend von der Krise geht es eben um die Frage, wie kann ich mich auf eine Krise vorbereiten? Wie kann ich eine Krise auch rechtzeitig verhindern? Wir haben ja das in einem Modell versucht, so ein bisschen niederzulegen und haben das dann mit dem Begriff der Widerstandsfähigkeit in diesem Modell ja auch bezeichnet. Das heißt, die Vorbereitung auf die Krise, die Verhinderung der Krise im Idealfall. Und das Ganze ist dann aber verknüpft mit der Bewältigungsfähigkeit. Das heißt, wenn die Krise eintritt, wie gehe ich dann mit der Krise um? Und wo wir uns ja dann beide immer nicht so ganz einig sind, wie sieht es denn mit diesem Aspekt der Anpassungsfähigkeit aus? Macht man da einen weiteren Schwerpunkt raus oder denkt man die Anpassungsfähigkeit in den anderen beiden Aspekten immer mit? Aber ich denke mal, diese drei Begriffe gehören schon irgendwie mit dazu, wenn man über Resilienz dann spricht. Und das ist ja tatsächlich auch das, was in der öffentlichen Diskussion oder auch in der Fachdiskussion dann mal eine Rolle spielt, wobei natürlich jeder aber immer irgendwie einen anderen Schwerpunkt setzt. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man dort einheitliche Konzepte entwickeln will und dann vielleicht auch bewerten möchte später, wie man ob diese Konzepte überhaupt wirken.
Ich habe mal jetzt für eine Schulung habe ich so eine Folie gemacht, so die Evolution von irgendwie Sicherheit und ich meine, angefangen hat das ja mit klassischen Burgen, wo man irgendwie hohe Mauern gebaut hat, dann kam das Risikomanagement dazu und mein Gefühl ist, dass so Resilienz, das ist auch mehr als ein Gefühl, aber dass Resilienz eigentlich der nächste Schritt ist, der aber ja nochmal komplexer als diese Risikoperspektive ist, weil er ja sozusagen viel vielfältiger im Zweifelsfall auch noch ist. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also diesem Evolutionsgedanken, dem würde ich sogar irgendwie folgen, dass man, wenn man sagt, wie hat sich Sicherheitsmanagement entwickelt, dass es vielleicht zunächst erstmal darum ging, Dinge zu verhindern. Dann hat man festgestellt, man kann sie nicht verhindern oder man kann nicht alle verhindern und dann im Risikomanagement sehe ich ja vor allem auch im Rahmen der Priorisierung von Maßnahmen. Auch das ist ja natürlich schwierig, weil am Ende des Tages ein Risiko natürlich schlecht bewertbar, schlecht vorhersehbar ist, so dass wir dann eben uns auch immer die Frage stellen müssen, was machen wir denn, wenn das Risikomanagement selbst nicht funktioniert hat und dann sind wir bei der Resilienz. Also insofern sehe ich das durchaus auch als eine Form von linearer Entwicklung, dass Resilienz sozusagen die Zukunft des Sicherheitsmanagements auch darstellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer die Frage, was ist daran jetzt neu, weil Krisen gab es auch schon immer. Ich denke, neu ist jetzt vor allem die Vernetzung in der Gesellschaft, so dass eben wir auf viel, viel komplexere Szenarien reagieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil ich habe durchaus auch mal Gespräche so mit Unternehmern, die stellen dann eben die Frage, ja, warum muss denn das heute sein? Das braucht man doch früher auch nicht. Weil dahinter schwingt natürlich auch immer die Befürchtung, wenn wir jetzt plötzlich über Resilienzmanagement reden und dass das jeder haben muss, was kostet mich das? Und bringt mir das denn überhaupt etwas als Unternehmen? Und da muss man sich dann schon überlegen, ja, was ist hier tatsächlich das Neue und wie kann man es dann sinnvoll in Zukunft dann auch umsetzen?
Wenn man, vielleicht sollte man da nochmal tiefer reingehen, aber wenn man jetzt darüber spricht, was das bringt, ist man ja auch relativ schnell bei der Frage, wann hat man denn überhaupt einen Zustand von Resilienz erreicht, den man erreichen wollte? Weil ich nehme so meinen Konsum von LinkedIn und anderen Fachdiskussionen oder auch weniger Fachdiskussionen, ist immer, dass das so ein bisschen so eine Hülle ist, so wie wir müssen sicher werden. Aber das eigentlich muss es ja einen Zielzustand geben von Resilienz, den ich erreichen will. Und dazu muss ich das ja irgendwie messen können. Und da weiß ich, dass du jetzt an mehreren Stellen involviert warst, auch sozusagen eine Doktorarbeit gelesen hast von jemandem aus dem Netzwerk, der sich mit der Frage beschäftigt hat. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen, wie man denn Resilienz überhaupt transparent machen kann und ob man es kann.
Na, da geht's ja dann schon eben damit los, wie ich Resilienz bewerte. Und es gibt in der Literatur durchaus auch die Auffassung, dass ich ex ante Resilienz überhaupt nicht bewerten kann, sondern erst in meinem Nachhinein sehe, ob eine Organisation resilient war, wenn dann eben die Krise stattgefunden hat. Aber das wäre natürlich schwierig dann sowohl als Forscher als auch aus Manager-Sicht, weil dann würde es ja einer Kapitulation gleichkommen, wenn wir dann immer erst warten müssen, bis was passiert ist, um dann zu sehen, ob wir da erfolgreich waren. Also insofern denke ich schon, dass man Aussagen darüber treffen kann, wie resilient eine Organisation ist. Aber da geht es dann natürlich eben los, was verstehe ich unter Resilienz? Und da haben wir natürlich in der öffentlichen Diskussion auch sehr viele Ansätze, die sich sehr stark auf die Belegschaft eines Unternehmens, auf die Teams fokussieren und dort eben dann die Frage zum Beispiel nach dem Führungsverhalten stellen. Das ist natürlich ein Ansatz. Ich würde sagen, man müsste eben so ein paar andere organisatorische Dinge da auch noch mit betrachten. Und die Doktorarbeit von Wien Hesser, die du gerade angesprochen hast, er macht dann natürlich nochmal einen zusätzlichen Punkt auf, indem er sagt, er schaut sich an, wie das Thema Resilienz verankert ist, nicht nur in der aktuellen Strukturen, in den aktuellen Prozessen, sondern inwieweit das auch in der Planung für die zukünftigen Strukturen und Prozessen eine Rolle spielt und inwieweit das eben auch von den Führungskräften als wichtig erachtet wird. Also er hat da so verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und das ist, denke ich, durchaus ein interessanter Ansatz. Die andere Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über Messung von Resilienz reden, wozu messen wir das eigentlich? Also was wollen wir eigentlich mit dieser Messung erreichen? Wollen wir jetzt einfach nur für das gesamte Unternehmen einen Status quo haben? Wollen wir für einen Teilbereich des Unternehmens wissen, ob ein bestimmter Prozess resilient ist? Oder wollen wir für ein ganz bestimmtes Szenario wissen, ob wir für dieses Szenario resilient wären? Und da würde ich sagen, sollte man dann auch versuchen, jeweils unterschiedliche Bewertungen, Messmethoden, wie auch immer, dann heranzuziehen. Also ich glaube nicht, dass es die eine Methode dann geben wird am Ende des Tages.
Jetzt hast du ja da vielleicht so ein bisschen einen Überblick über den Stand der Forschung. Ich meine, ich finde tatsächlich auch diese Argumentation, dass man es ex ante nicht bewerten kann, umso mehr ich drüber nachdenke, auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, wir können ja auch ex ante nicht sagen, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt. Also Zukunftsprognosen sind ja immer risikobehaftet, deshalb ist natürlich da ein großer Schritt Ungewissheit drin, aber ich glaube schon, dass man vorhersehen kann, ob sich eine Organisation tendenziell eher in einer Krise behaupten kann oder nicht. Also das würde ich auch sagen, das halte ich für einen Trugschluss, aber kannst du vielleicht jemandem Einblick geben, was es da so für Methoden gibt aktuell, um Resilienz überhaupt messbar zu machen?
Na, ich meine, würde ich dem zustimmen, dass man eine Bewertung durchführen kann. Und zwar würde ich das Ganze immer vor dem Hintergrund sehen, einer Art Kompetenzbewertung des Unternehmens. Ist das Unternehmen, ist die Organisation kompetent genug, um mit Krisen umzugehen? Und das gibt's ja, diesen Ansatz der Kompetenzen gibt's ja im Personalmanagement, im Bildungsbereich eben auch. Und auch da heißt es ja nicht, dass wenn ich einer Person eine gewisse Kompetenz zuspreche, dass die dann immer und überall alles kann und keine Fehler machen wird. Aber es heißt eben, dass sie mit einer großen Wahrscheinlichkeit in der Lage sein wird, eine schwierige Situation zu lösen. Und so ähnlich würde ich das dann eben hier für den Begriff Resilienz für Unternehmen dann auch mit einbeziehen. Ja, und was gibt es da so an Ansätzen? Naja, es gibt auch hier erstmal die Frage, warum hat jemand so ein Bewertungsmodell entwickelt? Es gibt verschiedene Ansätze, wo man sich dem Begriff der Resilienz erstmal nochmal nähern möchte. Man nutzt dann diese Bewertungsmodelle eigentlich aus dem Forschungsansatz heraus und gar nicht aus dem Ansatz heraus, dass man Handlungsempfehlungen für Unternehmen ableiten möchte. Was es dann aus meiner Sichtweise sehr häufig gibt, ist, dass man Handlungsempfehlungen erstellt, wie ein Unternehmen resilient werden könnte und bewertet dann einfach eine Art eines Reifegradsmodells, wie diese Handlungsempfehlungen beispielsweise umgesetzt wurden. Und dann gibt es teilweise natürlich auch sehr technische Verfahren, wo dann teilweise bis zu 1500 Datenpunkte herangezogen werden, um zu bewerten, ob ein Unternehmen dann resilient ist. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie gut abbildbar ist das in der Praxis, wenn ich da diese 1500 Punkte habe, die dann dort einfließen. Also insofern gibt es da durchaus schon unterschiedliche Ansätze. Und wenn wir jetzt eben, weil du vorhin das kritische Sachgesetz angesprochen hast, wenn wir uns da auf die Entwürfe dann, wenn wir uns die anschauen, da wäre es ja dann so, dass eben resilient ist das Unternehmen, was eben die Anforderungen des kritischen Sachgesetzes erfüllt. Ne? Das ist ja auch eine Art Bewertungsmethode dann indirekt. Also insofern, ja, ist das häufig qualitativ oder eben bewertend auf die Einhaltung von Vorgaben und Prozessen.
Wäre dann eigentlich auch schon fast eine binäre Entscheidung. Man ist resilient oder man ist es nicht so. Also bei 99,9% Anforderungserfüllung bin ich nicht resilient. Das 0,1% macht mich dann resilient. Das scheint mir jetzt ja sozusagen irgendwie vielleicht nicht die praxistauglichste Perspektive zu sein.
Das meinte ich, ne? Das ist immer die Frage, wozu möchte ich das denn überhaupt dann anwenden? Und dementsprechend sollte man da eben doch gucken, welches Verfahren nutzt man. Und wir haben ja mal in einem Projektkontext ein Verfahren entwickelt, das sehr stark auf eine Situation abzielt, indem wir verschiedene Situationen beispielhaft definiert haben und dann geschaut haben, inwieweit ist ein Unternehmen in dieser Situation dann widerstandsfähig und wie stark wäre so ein Unternehmen dann durch diese Situation auch betroffen? Also wie hoch ist das Risiko? Und haben das dann ins Verhältnis gesetzt. Und das fand ich eigentlich eine sehr charmante Sache. Wir haben natürlich am Ende des Tages, wo haben wir die Daten hergekriegt? Die haben wir aus einem Workshop dann abgeleitet, haben also die Beteiligten befragt. Insofern ist das natürlich nichts, was jetzt als reine Messung, als ein Absolutwert für uns dann kreiert, den wir dann mit anderen Unternehmen vergleichen können. Aber jetzt für die Ableitung von Handlungsempfehlungen in dieser jeweiligen Organisation war das, glaube ich, ganz hilfreich, weil man eben auch schon gesehen hat, wo die Organisation Stärken hatte im Bereich der Resilienz und wo sie Schwächen hatte und wo es sich noch lohnt, weiter zu investieren und wo nicht. Und das ist ja etwas, was für das Unternehmen am Ende des Tages eben interessant ist.
Genau, ich meine, was ich dazu noch denke, ist, dass das ja mit Managementsystemen und ich glaube, Resilienz bedingt irgendwie ein Managementsystem, weil es eben diesen absoluten Punkt wahrscheinlich nicht gibt. Und wenn dann, da wäre ich dann schon dabei, den kann man wahrscheinlich ex ante nicht vorhersagen. Man kann dann halt sagen, heute habe ich 100% der Anforderungen erfüllt, wenn morgen irgendwas passiert, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Aber dass ich natürlich irgendwie mir selbst einen Zielwert setzen muss und dass ich den aber ja auch durchaus kontinuierlich verbessern kann und jeden Schritt, den ich heute gegangen bin, auch der trägt ja dann irgendwie dazu bei, dass meine Organisation resilienter wird. Insofern, vielleicht können wir ja nochmal über diesen Ansatz sprechen. Ich glaube, du meinst das gleiche Projekt, wo wir da diesen, wir haben das R3G genannt oder was?
R3G, ja.
Genau, Resilienz-Risikoreifegrad. Da haben wir ja im Grunde die Resilienz, also die beiden Eigenschaften im Verhältnis gesetzt zu dem Risiko, was wir gesehen haben und damit eigentlich eine Steuerungskomponente gemacht. Ich meine, so richtig was über die Resilienz sagt es nicht aus, aber es sagt zumindest, wo man noch Schwachstellen hat oder wo man hat ein Steuerungstool daraus entwickelt. Aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen tiefer da reingehen, was wir da genau machen.
Naja, ist wieder ausgehend von dem Punkt der Kompetenz. Also wir haben in unserem Modell haben wir ja zwei Achsen. Wir haben ja die Achse der Widerstandsfähigkeit und der Bewältigungsfähigkeit als Ausdruck der Resilienz und haben das ja kombiniert mit der Achse inneres und äußeres Ökosystem, weil wir einfach beobachtet haben bei verschiedenen Krisen, dass Unternehmen, Organisationen besonders dann erfolgreich waren, diese Krise zu bewältigen, wenn sie mit anderen kooperiert haben. Und unser Ansatz oder unsere Überlegung war, dass das vielleicht bisher so ein bisschen unterrepräsentiert ist in dieser gesamten Resilienz oder auch durchaus Krisenmanagement-Debatte. Und deswegen haben wir eben diese beiden Ausprägungen, inneres und äußeres Ökosystem. Und das ergibt ja für uns diese, dann bildlich gesprochen, so eine Matrix mit vier Feldern dann, wo man dann konkret ableiten kann, was man tun muss, um Resilienz in der jeweiligen Ausprägung dann zu bekommen. Und was wir jetzt hier bei diesem R3G-Modell gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, na gut, wenn wir von inneren und äußeren Ökosystemen ausgehen, dann definieren wir für eine Organisation eben Krisenszenarien des inneren Ökosystems und des äußeren Ökosystems und bewerten dann eben mit einer klassischen Risikomatrix die Auswirkungen dieses Krisenszenarios für die Organisation und bewerten dann gleichzeitig auf einer Skala, wie hoch die Beteiligten die eigene Resilienz in diesem konkreten Szenario bewerten. Und das war ja schon ganz interessant, weil durchaus zu sehen war, dass bei einigen Organisationen die Kompetenz für externe Krisenszenarien durchaus höher war als für interne. Also da gab es dann teilweise für interne Dinge, also was machen wir eigentlich, wenn hier bei uns im Gebäude der Strom ausfällt? Da gab es halt schlicht und greifend keinen Ansprechpartner. Da gab es keine Prozesse, die da hinterlegt waren, während für andere Szenarien, die von außen kommen, da kommt dann die Pandemie beispielsweise oder so, da hat man dann mittlerweile Prozesse definiert. Und insofern konnte man da dann ganz gut Handlungsempfehlungen dann auch ableiten.
Ja, vielleicht sollten wir das nochmal so ein bisschen klarer machen, damit man das operationell sehen kann. Ich meine, wir haben da, glaube ich, immer 7 Szenarien genommen, geht auf jeder Seite, jetzt ein bisschen wahllos. Aber man kann auch 5 nehmen oder man kann auch 50 nehmen, aber ich glaube sozusagen, umso komplexer es wird, umso schwieriger ist es natürlich. Und haben gesagt, okay, innere Szenarien sind eben sowas wie Ausfall von Schlüsselpersonal oder Stromausfall. Extern waren es dann sowas wie Finanzkrise und Erdbeben war, glaube ich, eines der Themen, weil es dort relevant war. Und dann haben eben die Beteiligten das in Workshops tatsächlich nach Bauchgefühl bewertet. Und was ja auch interessant war, war, dass die Ergebnisse über die, wir haben 3 verschiedene Workshops gemacht, ja schon ziemlich konsistent waren. Also ich meine, dass Platz 1 eigentlich immer gleich war, Platz 2 und 3 sich so ein bisschen unterschieden haben. Aber wenn man es dann zusammengemischt hat, dann war die Streuweite so groß, dass man gar kein Ergebnis mehr erzielt hat.
Ja. Naja, und das ist eben für diese konkrete Situation, war das eben genau das, was man da bräuchte. Man kann natürlich auch noch ganz andere Ansätze haben. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist ja zum Beispiel der technische Aspekt. Wenn wir eben über Sicherheitstechnik reden, dann ist Sicherheitstechnik natürlich ein elementarer Bestandteil, natürlich für die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens. Also zu erkennen, dass es eine Abweichung vom Normalzustand gibt, aber möglicherweise auch das zu bewältigen. Und insofern ist das natürlich auch eine Komponente, die man dann ja bewerten könnte, mit einer Checkliste hinterlegen könnte, um dann zu schauen, bin ich resilient als Unternehmen oder nicht. Wobei ich da eben immer dazu tendieren würde, mich nicht allein auf diese technischen Sachen zu fokussieren, sondern am Ende des Tages in der Krise müssen eben Entscheidungen getroffen werden. Und insofern wäre für mich diese Organisationskompetenz, auch Entscheidungen in der Krise treffen zu können, das wäre für mich eben der Dreh- und Angelpunkt dann einer organisationalen Krisenresilienz an der Stelle.
Naja, das ist eh so ein Thema, was mich so beschäftigt, weil ich immer merke, dass eigentlich bei solchen Problemen, also bei Problemen, die irgendwie die Überlebensfähigkeit einer Organisation unterstützen, halt relativ schnell technische Lösungen gefunden werden. Deshalb gibt es auch so eine gewisse IT-isierung oder Cyberisierung dieses Themengebiets, weil man dann natürlich immer ganz haptisch sagen kann, oh, wir brauchen jetzt eine bessere Firewall, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Aber man eigentlich übersieht das natürlich damit, das System ja im Wesentlichen eigentlich nur komplexer wird und man eben nochmal eine ganze Reihe unerkannter Risiken sich ins System holt, die, also weiß gar nicht, ob das so viel besser ist, wenn man ein komplexes System schafft mit vielen Lösungsmöglichkeiten, ob man dann wirklich sicherer ist als vorher oder resilienter ist als vorher. Das finde ich da sehr einen spannenden Aspekt. Und deshalb würde ich auch zustimmen sagen, naja, Technik ist sicherlich ein Teil, aber er ist eben vielleicht nur ein kleiner. Auf der anderen Seite, das ist ja auch was wir in gemeinsamen Schulungen immer so ein bisschen strapazieren, ist es natürlich auch so, dass organisatorische Lösungen eigentlich auch extrem schwache Vertrauensstellung haben. Ne? Also vielleicht kannst du das ja auch nochmal ein bisschen aus.
Naja, das ist ja mal die alte Frage, wie gehe ich dann mit riesigen Unternehmen um? Und da gibt es ja dann, wenn wir im Arbeitsschutz sind, das Stopp-Prinzip oder generell im Management Top-Maßnahmen, also Technik, organisatorisch und personell. Und häufig tendiert man ja gerade im Sicherheitsmanagement-Kontext dazu, die vermeintlich kostengünstigeren personellen Maßnahmen dann in dem Mittelpunkt zu stellen und Abstand zu nehmen von den vermeintlich teuren technischen Maßnahmen. Aber was man ja durchaus mal durchspielen kann, ist eben die Frage, ja, wie teuer sind dann diese personellen Maßnahmen am Ende wirklich? Also wenn ich dann jedem Mitarbeiter dann eine Schulung zukommen lasse und am Ende des Tages ja von dem Mitarbeiter auch eine Verhaltensänderung erwarte, die möglicherweise dazu führt, dass er eben 5 Minuten weniger pro Tag sich um seine eigentliche Tätigkeit kümmern kann, dann ist ja auch das etwas, was ich mal hochrechnen kann und was eben am Ende des Tages auch zu Kosten führen wird. Und da ist dann häufig sicherlich der Punkt, dass diese technische Lösung dann im Vergleich dann doch gar nicht so viel teurer ist. Und es kommt dann eben dazu, dass eine technische Lösung zuverlässiger ist, weil wir bei den Menschen da ja immer damit rechnen müssen, dass es da auch gute Tage und nicht so gute Tage gibt, sodass das im Zweifel nicht klappt. Auf der anderen Seite, wenn wir über Resilienz reden, dann muss natürlich alles eben ineinander greifen. Und da ist dann, glaube ich, eben dieses Thema Führung, Organisationskultur, Fehlerkultur, wie gehe ich damit um, spielt da schon eine Rolle. Insofern, glaube ich, sollte man hier bei Resilienz diese personellen Maßnahmen nicht außer Acht lassen. Aber sollte natürlich immer gucken, gerade bei der Widerstandsfähigkeit, welche Dinge kann ich zuverlässig eben durch technische Lösungen dann abdecken und wo kann ich dann aber auch sicherstellen, dass meine Mitarbeiter in der Lage sind, mit einer plötzlichen Veränderung, die durch eine Krise hervorgerufen wird, dann auch umzugehen.
Ja, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, das hervorzuheben, dass eigentlich das, was klassisch als sicher bezeichnet wird, ja in unserem Modell die Widerstandsfähigkeit wäre. Also da würde dann die Firewall reinfallen, aber dass wir eben sagen, naja gut, muss halt auch davon ausgehen, dass die nicht funktioniert oder dass die versagt oder dass eben halt das, was ich in der Widerstandsfähigkeit gemacht habe, eben gar nicht ausreicht, weil es ein eigenes kommt, was ich vorhergesehen habe oder weil ich bewusst das in Kauf genommen habe und dann muss ich damit umgehen können. Und da ist es dann wahrscheinlich tatsächlich eher Organisationen als Technik, weil Technik dann eben wieder Risiken fürs Versagen schaffen wird.
Ja, und bei uns ist ja bei der Widerstandsfähigkeit aber auch noch ein anderer Aspekt sehr wichtig, eben diese Fehlerkultur. Weil wir ja so ein bisschen auch davon ausgehen, von dieser Abgrenzung zwischen dem Inzident, Notfall und der Krise dann. Und die Frage ist eben, wenn wir eben eine Abweichung vom Normalzustand in der Entstehung schon erkennen und dann bewältigen können, dann entsteht die Krise vielleicht nicht. Und wie können wir das erkennen? Meistens sind es ja eben die Menschen vor Ort in der Produktion beispielsweise, denen etwas auffällt. Aber die müssen dann eben kompetent sein, in mehrerer Hinsicht sich auch darum zu kümmern. Sie müssen kompetent sein, dass sie es eben dürfen, dass sie es als ihre Aufgabe verstehen und dass sie dann aber eben auch fachlich beispielsweise in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich hatte in der letzten Woche, hatte ich Gelegenheit, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, wo auch ein mittelständisches Unternehmen seinen Ansatz dort dargestellt hat. Und das hat mir ganz gut gefallen. Die haben das dann eher unter dem Blickwinkel Reputationsschaden gesehen, sodass sie ihre Mitarbeiter aktiv auffordern, alles, was ein Reputationsschaden fürs Unternehmen sein könnte, eben proaktiv dann auch zu melden, hatten da einen extra Prozess hinterlegt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein smarter Ansatz gewesen. Ob man da jetzt sagt, das ist Resilienz, Reputationsschaden, Sicherheitsmanagement oder was weiß ich, kann man dann ja im Zweifel noch diskutieren, aber eben die Mitarbeiter dort aktiv einzubinden, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, um überhaupt resilient zu werden.
Ja, ich meine, gut, das ist ja eh die Frage, aus welcher Disziplin kommt das jetzt? Es gibt ja auch so Geschichten, ich glaube, Hilton macht das, dass jeder Mitarbeiter irgendwie ein Budget von $500 im Monat hat, wo er aber Probleme selber lösen darf, ohne das über seine Führungskraft zu machen, und zwar angefangen von der Putzkraft bis zum General Manager. Und das trägt sicherlich auch zur Resilienz bei, auch wenn es vielleicht ganz woanders herkommt. Von daher ist ja vielleicht die Schublade, wo man das reinpacken würde, gar nicht so wichtig. Aber genau, also Verständnis davon, dass Führungskultur wichtig ist und dass das ein Führungsthema ist, ist, glaube ich, schon nochmal von Bedeutung zu sagen, wer resilient werden will, weil natürlich auch Vernetzung in der Regel gar nicht auf einer
nur rein operativen Ebene stattfinden kann, sondern ich meine, wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal auch diskutiert, vielleicht können wir es auch machen. Es gab ja diesen Fall, wo in der Corona-Pandemie sich Aldi Süd und McDonald's Mitarbeiter ausgetauscht haben. Ich meine, da hilft es ja nichts, wenn der Schichtleiter der Filiale von McDonald's in Lübbenau mit dem Schichtleiter von Aldi in Lübbenau zusammenarbeiten kann, sondern das ist ja dann ein absolutes Top-Management-Thema, wo ich irgendwie sagen muss, da muss es Geld mitgeben. Insofern ist das vielleicht hilfreich, wenn die miteinander arbeiten können, aber es wäre jetzt wahrscheinlich der Türöffner für so eine Kooperation.
Na gut, oder andererseits ist die Frage, wie es die Organisation auf solche Situationen vorbereitet. Also auch wieder besagtes Unternehmen aus dieser Veranstaltung, die haben zum Beispiel das Thema Homeoffice so gelöst, dass jedes Team, jede Führungskraft in einem Team das selbst entscheidet. Es gibt also keine allgemeine Vorgabe für das Unternehmen, ob 2 Tage Homeoffice, 3 Tage oder gar keinen, sondern jedes Team entscheidet nach Bedarf und nach Möglichkeiten. Und so würde ich das eigentlich auch sehen, dass man eben, also für mich ist Resilienz immer dezentral, um es mal so zu formulieren. Resilienz ist bottom-up. Das ist natürlich dann jetzt auch eine Herausforderung, wenn wir vorher über das Kritisdachgesetz gesprochen haben. Ich möchte natürlich von EU-Seite, von Seiten des Staates, möchte ich natürlich einen gewissen Reifegrad hier sicherstellen, muss das dann vorgeben. Wenn jetzt aber Resilienz, wenn man mir jetzt folgt und sagt, Resilienz ist von der Sache her eben etwas, was dezentral und bottom-up ist, das ist natürlich schwierig. Wie kann ich sowas überhaupt dann fördern? Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt über technische Sachen gesprochen, wir haben jetzt über Führung gesprochen und ich hatte jetzt eben noch ein Beispiel mit Homeoffice. Das heißt, am Ende des Tages ist ja auch die Frage, wo grenzen wir dann Resilienz dann wieder ab? Also dieses Thema der Begrifflichkeiten, das ist dann schon schwer. Wo fangen wir also an, über Resilienz zu reden? Wo hören wir auf? Was fließt da noch alles mit rein? Das macht diesen Begriff dann doch sehr vielfältig und dann in der Umsetzung auch so schwierig.
Gut. Ich erinnere mich an meinen Master, wo irgendwie in Marketing immer gesagt wurde, Marketing is everything. Und jetzt hat man zwar, wenn man das hört, gleich sozusagen das Bild von irgendwelchen Menschen, die Folien malen und Flyer drucken, aber da geht es ja eigentlich um Vermarktung und Vermarktung findet an allen Stellen des Unternehmens statt. Von daher kann man ja eigentlich vielleicht sogar sagen, Resilienz ist irgendwie die Aufgabe von jedem und jeder und irgendwie einer muss das Zepter in der Hand haben und das konzeptionell durcharbeiten, aber wahrscheinlich kann man es bei einem Bottom-up-Ansatz natürlich auch nicht irgendeine Abteilung zu tragen oder sagen, oh, jetzt ziehen wir jetzt die Grenze, das ist nicht mehr Resilienz, das ist Resilienz. Ich tendiere ja auch dazu, in Beratungsprojekten zu sagen, dass eigentlich die Themen, die sich rund um Resilienz bewegen, und dazu gehört auch Sicherheitsmanagement, eigentlich in die Budgets der Fachabteilungen gehören und nicht in die Budgets der Sicherheitsabteilungen, weil müssen ja alle mitdenken. Also alle müssen Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Systeme sicher werden, ihre Prozesse sicher werden. Und es gibt eine Fachabteilung, die das irgendwie treiben kann, sozusagen als Input.
Ja, und das ist natürlich dann wieder ein ganz anderes Themenfeld. Ne? Wie verankern wir Sicherheitsmanagement im Unternehmen? Aber worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass es eben schwierig ist, das gesetzlich dann umzusetzen, wenn wir sagen, es ist so ein breites Themenfeld. Als Berater ist das natürlich schön. Ne? Je mehr Themen dazukommen, umso mehr kann man dann da erzählen. Aber für den Gesetzgeber ist es natürlich schwierig, dann da Vorgaben zu machen. Dann zu sagen, ja, hier hören wir jetzt vielleicht auch auf mit den Vorgaben und den Rest müssen die Unternehmen dann selbst machen. Und da ist dann aber auf der anderen Seite eben so ein bisschen die Gefahr, wenn Unternehmen dann sagen, naja gut, in dem Gesetz steht halt nicht mehr drin und insofern reicht das. Und deswegen stellt für mich sich auch immer die Frage, wie können wir eben dieses Thema Wirtschaftsschutz, also diesen Bedarf auch so ein bisschen anders verankern in den Unternehmen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir nochmal parallel führen müssten, jenseits der Frage, was sollte jetzt in dem Kritisdachgesetz drinstehen.
Naja, die Frage ist ja eigentlich, braucht es ein eigenes Kritisdachgesetz oder ist das nicht ein Problem, was wir schon vielfältigst reguliert haben und was wir in die Regulatorik da reinpacken müssen? Also ich sag mal, wir haben ja im Arbeitsschutz und sozusagen im Baurecht schon sehr elaborierte Anforderungen, die sich irgendwie rund um dieses Thema ranken. Weiß nicht, ob man nicht auch sagen könnte, der Bauantrag muss künftig eben nicht nur Brandschutzthemen und Safety-Themen beinhalten, sondern eben auch physische Sicherheitsthemen. Und dann ist ein Aspekt des Kritisdachgesetzes gelöst, aber was weiß ich, die Krisenmanagement-Anforderung prüft eben die technische Aufsichtsperson oder sowas, keine Ahnung.
Oh. Ja gut, ich meine, in dem Moment, wo ich das Ganze so ein bisschen auf so einem Lagebild zusammenführen möchte, braucht es sicherlich nochmal so eine gesetzliche Grundlage, damit ich das dann an der Stelle dann doch wieder aus einer Hand habe. Aber von der Sache her, diese Zusammenführung mit dem Arbeitsschutz, den finde ich auch charmant, weil wenn wir uns das anschauen, ist Arbeitsschutz ja eigentlich so das eigentliche Sicherheitsthema, was wirklich allumfassend in den Unternehmen verankert ist. Wenn wir jetzt über Resilienz reden, wenn wir über Krisenmanagement reden, dann ist das Publikum ja, sind eben diejenigen aus den Fachabteilungen oder es sind vielleicht diejenigen aus der Unternehmensleitung. Wir haben aber gleichzeitig eben gesagt, naja, eigentlich bräuchten wir aber auch die normalen Mitarbeiter, die dann möglicherweise sagen, hier läuft irgendwie etwas nicht so ganz rund und das dann eben aus eigener Initiative dann auch weitergeben und sich darum kümmern. Und ich denke, das sollte, wenn wir über Resilienz von Unternehmen reden, auch der Weg sein, dass wir eben Sicherheitsmanagement, Wirtschaftsschutz, wie wir das Ganze eben nennen, viel mehr in die Breite bringen, viel mehr in die Unternehmen bringen. Und da bietet es sich ja einfach auch an, warum nicht auf den Arbeitsschutz dort aufsatteln. Das liegt ja einfach nahe, weil bestimmte Dinge sind ja sogar sehr ähnlich, ne? Also wenn ich jetzt, ob ich jetzt eine Risikomatrix mache im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung oder ob ich eine Risikomatrix mache im Bereich des Wirtschaftsschutzes, es bleibt ja immer noch eine Risikomatrix. Also insofern glaube ich schon, dass man hier auf den Erfahrungen des Arbeitsschutzes auch aufbauen kann, dadurch das Thema viel mehr in die Breite bringen kann zu den Führungskräften in den Unternehmen. Und damit haben wir dann automatisch, und da sind wir dann eben bei Bottom-up, einen ganz anderen Reifegrad, was auch die Krisenresilienz in den Unternehmen betrifft.
Ja, gut, jetzt ist die Frage, wie realistisch empfinden wir das beide, dass das passieren wird, dass es ineinander greift?
Naja, wir haben uns ja mal dieser Frage gewidmet über eine Anfrage bei Frag den Staat, ne? Wie viel Kapazitäten haben denn die Berufsgenossenschaften, die typischerweise für diese Weiterbildung dort im Arbeitsschutz zuständig sind und das eigentlich auch ganz gut machen, die eigene Schulungsstätten haben und so weiter. Und da kam ja raus, dass wir im letzten Jahr, mit Jahr 2024, über 200.000, wie ist das, Teilnehmer, über 200.000 freie Teilnehmertage hatten, so war die Formulierung. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man macht ein Grundlagenseminar Wirtschaftsschutz für Führungskräfte oder Resilienzgrundlagenseminar für Führungskräfte, dann kann man das durch drei rechnen, dann würde man pro Jahr etwa 80.000 Führungskräfte erreichen können, allein mit den freien Kapazitäten, die jetzt schon da sind. Das heißt, es kommen natürlich dann noch Kosten dazu, aber relativ gesehen sind die Einrichtungen da, es sind die Schulungsräume da, es sind die Unterkünfte da und es sind die Verpflegungsmöglichkeiten da. Es ist also mit einem relativ geringen Aufwand verbunden, hier diese 80.000 zusätzlich auszubilden. Und wenn ich dann immer dran denke, dass wir sehr oft hier hören, wir müssen bis 2029 auf einem neuen Level sein, was so die Krisentüchtigkeit oder Kriegstüchtigkeit betrifft, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen, dass wir von dem jetzigen Zustand bis 2029 wirklich was verändern. Aber wenn wir es schaffen würden, 80.000 Führungskräfte pro Jahr mit diesen Dingen zu konfrontieren, da zu schulen und die dann in der Lage wären, das in ihrem Alltag in den Unternehmen dann auch zu berücksichtigen. Jeder ein bisschen an seiner Stelle. Ich glaube, da könnte man schon was schaffen.
Genau, also ich glaube auch infrastrukturell ist das nicht das Thema. Was ich halt sehe, ist, dass es immer granularer wird. Also ja eher so, auch wenn man sich die Ministerien anschaut, dann ist es ja eher so, dass die Themen auch da nirgends reinpassen und dann kommt es irgendwie auf zweifach Ministerium und dann entwickelt sich so ein bisschen auseinander und dann steht da sozusagen eine relativ hohe Erwartungshaltung. Da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Wenn man natürlich den Reifegrad anhand von Compliance misst, also sozusagen sagt ja oder nein, dann lädt man ja auch niemanden wirklich dazu ein, Verantwortung dazu übernehmen. Also man kann das dann schön messen und sagen, jo, weiß ich nicht, 70% sind resilient und die anderen 30 sind es nicht. Aber man kann eben relativ schwer die Verantwortung abgeben, dass eine Organisation eine Lösung für sich selbst findet.
Ja, also wir bringen es eben dann nicht in die Breite, ne? Es ist dann eben nur, das ist ja dann ein Top-Down- Thema. Oder es wird zumindest so empfunden. Ja. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, naja gut, diese Standards, auf denen ja so eine Compliance-Bewertung beruht, ist ja auf der anderen Seite eben auch was Positives, weil man dann eben eine einheitliche Sprache spricht. Insofern ist dann, glaube ich, auch die Frage, wie geht man damit um und wie nutzt man das? Aber wenn man sagt, okay, das ist die niedrigste Hürde, über die wir springen müssen und darüber hinaus interessiert uns das Thema nicht, dann ist am Ende des Tages, glaube ich, keinem geholfen. Ne?
Und ich meine, da vielleicht auch nochmal die Analogie zum Arbeitsschutz. Rein gesetzlich sind die Anforderungen ja relativ reich. Ja, also man muss irgendwie sozusagen, die Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich und ab einer bestimmten Größe muss man jemanden benennen, der dafür irgendwie zusätzlich verantwortlich zeichnet, die Geschäftsführung unterstützt. Und dann gibt es eben relativ viel technisches Regelwerk, was bestimmte Themen beschreibt, aber ja eigentlich immer relativ risikoorientiert. Also ob das immer so gelebt wird, aber in der Regel ist ja der Arbeitsschutz so, dass man sagt, mit der Geführungsbotschaft kann man im Grunde alles aushebeln und kontextspezifisch ändern. Und das sehe ich aber wiederum jetzt so genau im Kritis-Dach-Gesetz noch nicht, dass das in diese Richtung geht, dass man eben sagt, okay, die Geschäftsführung muss in erster Linie mal verantwortlich, muss dafür Verantwortung übernehmen. Und dann schauen wir mal sozusagen, was sich da an technischen Regeln ergibt.
Na gut, aber ich finde ja auch im Arbeitsschutz ist es ja eigentlich relativ klar gelebt. Es wird häufig nicht so oder klar definiert. Es wird häufig nicht so gelebt oder verstanden, weil eigentlich ist ja jede Führungskraft verantwortlich. Gut, in vielen Unternehmen, wenn man da fragt, wer macht bei uns Arbeitsschutz? Ja, das macht dann die Fachkraft, was ja so nicht richtig ist, weil die berät und ist nicht verantwortlich. Also insofern könnte man ja sagen, da gibt es ja auch Studien zu, wie viele Unternehmen in Deutschland machen das eigentlich, den Arbeitsschutz so, wie es eigentlich gesetzlich oder von Berufsgenossenschaften gefordert wird. Und da kommt man auf Quoten von 50% beispielsweise, was ja erstmal nicht so gut ist. Aber man muss natürlich sagen, dass es hier dann bei dieser Umfrage immer darum ging, Arbeitsschutz wirklich auch formal richtig zu machen, mit der richtigen Dokumentation am Ende des Tages. Die Richtung, in die ich will, ist ja eigentlich zu sagen, naja, auch wenn ich ein Unternehmen habe, was vielleicht formal die Gefährdungsbeurteilung nicht gut dokumentiert hat, dann ist in diesem Unternehmen, ist aber trotzdem so, dass jeder aus der Belegschaft im Rahmen der Berufsausbildung mal was von Arbeitsschutz gehört hat. Und dadurch ergibt sich eben zwangsläufig, und jetzt sind wir wie bei diesem Begriff der Kompetenz, eine gewisse, in dem Fall dann Arbeitsschutzkompetenz im Unternehmen, auch wenn sich das vielleicht nicht in den Dokumenten ausdrückt. Und das ist natürlich dann von außen schwierig messbar, außer man guckt dann auf die Ergebnisse, in dem Fall die Arbeitsunfallstatistik. Das ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, ja, sie geht nach unten, liegt das jetzt daran, weil die Unternehmen so gut sind oder weil wir einfach weniger Unternehmen im produzierenden Bereich haben. Aber das ist eben das, worauf ich hinaus will. Mehr in die Breite, die Kompetenzen in die Belegschaft bringen, zu den Führungskräften bringen. Und am Ende des Tages werde ich bestimmte Sachen dann von außen bewerten und kontrollieren müssen. Aber ich kann auch davon ausgehen, dass wenn ich einfach dieses Wissen in die Unternehmen reinbringe, dass sich dann dort was verändert.
Also deine These
ist, ja. Das ist, glaube ich, langfristig wichtiger, als zu sagen, wir haben jetzt hier eine Handvoll von Unternehmen, die ganz toll je nach einem noch zu definierenden Kritis-Dach-Gesetz was hinkriegen und wo ich mir dann am Ende des Tages aber die Frage stellen muss, was habe ich denn jetzt geschafft, außer dass ich ein paar Leuchttürme im Land habe, die dann funktionieren, wenn irgendwas ist, am Ende die Prozesse, an denen sie beteiligt sind, die Wechselwirkungen mit anderen Unternehmen, die funktionieren aber nicht, weil diese anderen Unternehmen nicht berücksichtigt sind. Also da haben wir ja wieder die Schwellenwertdebatte und da haben wir natürlich auch diese ganzen Abhängigkeiten, über die man ja häufig so gar nicht nachdenkt. Jetzt habe ich ein Unternehmen, was produziert Lebensmittel, ja klar, weiß ich Bescheid, die müssen da berücksichtigt werden, aber was ist da mit dem Unternehmen, was die Verpackung herstellt oder die Maschinen für die Verpackung von Lebensmitteln und so weiter. Also ich kann ja diese Kette immer weiter spinnen und da ist es dann, glaube ich, schwierig. Also ich finde es gut, dass wir uns auf kritische Infrastrukturen eben fokussieren, aber es darf eben nur der Anfang sein. Wir dürfen dadurch jetzt nicht alle anderen Unternehmen ausklammern und wenn wir aber alle Unternehmen mit einbinden wollen, dann müssen wir uns gleichzeitig überlegen, wie können wir das schaffen, dass es eben keine zu große Belastung für diese Unternehmen wird, sondern dass das quasi im normalen Alltagsprozessen mitgelebt werden kann, die Resilienz. Und da bin ich dann eben wieder in die Breite bringen und dann eben dadurch die Kompetenzen stärken.
Ja, stimmt. Ich meine, vielleicht wäre ja die spannende Frage nicht, wie es jetzt im Kritis-Dach-Gesetz steht, dass man eine Risikoanalyse macht und sagt, welche Unternehmen sind denn besonders wichtig, sondern sich überlegt, welche Unternehmen sind denn besonders unwichtig. Also auf welche Unternehmen können wir dann wirklich über einen Zeitraum, der noch zu definieren wäre, verzichten. Also meine These wäre, dass es in der Volkswirtschaft eigentlich kaum eine Organisation gibt, die nicht irgendwie einen relevanten Beitrag dazu leistet. Also sonst würde es die ja nicht geben. Also wenn ich keinen Beitrag leiste, dann habe ich auch keinen Geschäftszweck mehr. Insofern, ja, das macht schon Sinn zu sagen, vielleicht nicht akut, aber irgendwie hat selbst, weiß ich nicht, der Italiener hier an der Ecke, zu dem wir immer gehen, die kritischen Infrastrukturen beraten, der hat natürlich, wenn der nicht mehr da ist, ist schwierig.
Ja gut, so eine klassische Frage, die ich ja auch im BCM habe, ne? Auf was kann ich 10 Tage lang verzichten? So, also insofern, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man das mal vom Kopf auf die Füße stellt oder wie es dann so schön heißt und dann einfach mal die Frage anders stellt, ja.
Also wäre unsere Einladung jetzt an die diejenigen, die beim Innenministerium das Ding schreiben, dreht es doch mal um, macht eine Nicht-Risiko-Analyse und streicht diejenigen Organisationen raus, die unbedingt gar nicht resilient sein müssen. Und dann ist man wahrscheinlich eher bei deinem Ansatz, dass man sagt, na gut, wahrscheinlich müssen es irgendwie alle machen. Also wahrscheinlich ist es für alle in einem gesellschaftlichen Kontext relevant. Und dann ist es eine Frage von persönlicher Kompetenz. Das finde ich ja auch nochmal einen interessanten Gedanken, die man irgendwie fördern muss. Ne? Dann muss man sagen, wie fördere ich jetzt persönliche Kompetenz der einzelnen handelnden Personen? Weil die Gesamtheit der persönlichen Kompetenzen wird irgendwie zu einer organisationalen Kompetenz führen.
Oh. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, warum ist eben diese Bewertung von Resilienz auch schwierig? Ne? Wir haben jetzt gesagt, dass Resilienz eben sehr breit gedacht werden muss, damit sie wirklich wirkt am Ende des Tages. Aber je breiter ich sie denke, umso schwieriger ist es natürlich auch dann ex ante zu bewerten. Beziehungsweise ich muss dann genau wissen, was möchte ich bewerten, was habe ich dann aber auch möglicherweise mir nicht angeschaut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn ich eben über die Bewertung von Resilienz oder die Erfolgsaussichten von Resilienzmodellen dann auch rede, dass ich das dann eben so abgrenze.
Ja, jetzt bist du ja eingestiegen mit der Frage, wie verkauft man denn jetzt dem Management oder das Management wird fragen, was habe ich denn davon, wenn ich meine Organisation resilienter bin? Vielleicht können wir ja da nochmal so ein paar griffige Argumente oder das griffigste Argument bringen, warum es eben Sinn macht, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Weil sie rein kaufmännisch, wenn man zumindest ist nur eine, rein kaufmännisch macht sie nicht unbedingt Sinn. Also rein kaufmännisch kostet Resilienz erstmal Geld.
Ja, das ist eben die schwierige Frage. Also ich würde erstmal damit beginnen, dass Resilienz ja am Ende des Tages auch für Unternehmen, für mittelständisches Unternehmen nicht komplett was Neues ist. Ein Unternehmen hat ja schon Kompetenz und wir fassen jetzt bestimmte Dinge jetzt einfach unter dem Begriff Resilienz zusammen, die es eigentlich schon immer gab. Ich glaube, da müsste man einfach mal auch sozusagen Erwartungs- oder in dem Fall Befürchtungsmanagement betreiben. Was kommt dann eigentlich auf die Unternehmen dann zu? Dann, wie gesagt, mein Ansatz, das so schlank wie möglich zu halten und hier auch Synergieeffekte mit dem Arbeitsschutz zu nutzen. Das heißt, hier auch Beispiele zu nutzen, die bekannt sind in Unternehmen, die in den meisten Unternehmen auch etabliert sind. Und der dritte Punkt, das ist ja auch in unserem Modell eben wichtig, die Kooperation, die dann auch dazu führen kann, dass man voneinander lernt und das Ganze eben auch schlank gestalten kann. So, das wäre sozusagen erstmal die Befürchtung nehmen, dass das alles so zu übermäßig teuer wird. Ja, was hat man davon? Man kann natürlich über Sekundäreffekte reden. Das heißt, wenn ich eine Belegschaft habe, die agil ist, dann geht man ja davon im Allgemeinen aus, dass sich das nicht nur in den Krisen im engeren Bereich darstellt, sondern also im Umgang mit Risiken, sondern eben auch im Umgang mit Chancen besser darstellt. Das heißt, das sollte sich dann positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Und das ist sicherlich auch noch ein Forschungsansatz für die Zukunft, dass man vielleicht mal ein Modell nimmt und dann versucht, langfristig zu schauen, ob Unternehmen, die man nach einem bestimmten Modell als resilienter einschätzen würde, ob die sich am Markt besser platzieren konnten als andere Unternehmen. Und dann hätte man natürlich dann einen Beweis dafür. Aber ansonsten ist es sicherlich als Hauptargument immer dieser Punkt der Betriebsunterbrechung, der, was ich manchmal erstaunlich finde, also dieses Thema wird häufig noch in vielen Unternehmen stiefmütterlich behandelt, habe ich so den Eindruck. Also man hat immer noch diese Nachwirkungen dieses Ansatzes, dieses Lean-Management-Ansatzes. Wir bauen alle möglichen Reserven ab und so weiter und so fort. Und habe ich den Eindruck, in vielen Unternehmen doch noch erstaunlich wenig auf Betriebsunterbrechungen vorbereitet. Und wenn man dann einfach mal sagt, was kostet euch ein Tag Betriebsunterbrechung, dann ist das, glaube ich, auch ein schlagendes Argument, um zu zeigen, warum man eigentlich Resilienz braucht.
Gut, aber all die Themen, die du genannt hast, sind natürlich, und das ist es dann schwer zu messen. Das heißt, die letztendliche Frage wäre, brauchen wir nicht als Gesellschaft dann nicht nur mehr Resilienz, sondern vielleicht auch so eine gewisse Kompetenz, diese Nicht-Messbarkeit auszuhalten? Also dieser Trend dahin, das zu messen oder dieser Wunsch, der kommt ja irgendwie aus so einer Idee zu sagen, ich kann das kontrollieren, aber vielleicht ist das ja auch was, was ich irgendwie gar nicht in der Gesamtheit kontrollieren kann, sondern einfach nur sicher sein kann, dass wenn ich da was getan habe, wird es halt besser.
Ja, also da würde ich auch mitgehen, dass das die Frage, wie gehen wir mit Krisen um, und das haben wir auch bei Corona, gibt es ja da auch sehr viele Diskussionen drüber, auch wie geht man eigentlich von Verwaltungsseite mit Krisen um, wie geht man eben mit dieser Ungewissheit um. Eine Verwaltung hat ja gerne feste Regeln, an denen man sich dann orientiert, und das ist ja dann aber in so einer Krisensituation manchmal ein bisschen schwierig, und da muss man sicherlich nochmal so ein bisschen umlernen. Bedeutet aber für mich, für die zivilgesellschaftliche Resilienz, dass man da auch einfach eben diese Kooperation mehr fördern muss. Also wenn ich mir die Definition einer Kommune angucke, dann ist eine Kommune eben eine örtliche Gemeinschaft. Und vielleicht muss man diesen Gemeinschaftsgedanken auch viel stärker hervorheben. Und dann ist eben nicht nur die Stadtverwaltung zuständig für die Resilienz dieser örtlichen Gemeinschaft, sondern sind alle eben dafür zuständig. Und das bedeutet, das fängt damit an, dass jeder selbst ein bisschen Vorsorge betreibt. Das geht dann aber auch weiter, dass ich vielleicht auf Vereine zugehe und die dann eben mit einbinde in bestimmten Szenarien, wenn es um die viel zitierten Katastrophenschutzleuchttürme geht, wo es ja immer das Problem gibt, wer besetzt die eigentlich. Also ich glaube, da kann man durchaus auch noch anders herangehen, und da kann man durchaus auch von unseren skandinavischen Nachbarn so ein bisschen lernen, die diesen gemeinschaftlichen Ansatz, glaube ich, ein bisschen stärker vertreten, als das bisher bei uns der Fall ist. Bei uns ist diese, das ist ja, geht ja von beiden Seiten aus, ne? Das ist ja auch eine Erwartungshaltung bei vielen in der Bevölkerung, dass der Staat das sozusagen richten muss. Und davon muss man sich sicherlich lösen. Und auf der anderen Seite müssen diejenigen, die sich engagieren wollen, sicherlich auch ein paar mehr Möglichkeiten bekommen, sich engagieren zu können. Und das ist sicherlich ein Schritt, der in den nächsten Jahren gegangen werden muss, dass da auch so ein bisschen, naja, das Vertrauen, die Kooperation gestärkt wird.
Ja, genau. Also dachte irgendwo auch, ja, viele denken natürlich auch an den Staat als so eine Art Dienstleister, der das alles irgendwie organisiert. Jetzt weiß ich nicht, wer die Ursachen schafft und wer sozusagen die Erwartungshaltung schafft und wer sie einfach nur hat, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern zu sagen, okay, nee, ich muss da schon auch meinen Beitrag leisten. Das heißt, ich muss irgendwie selbst vorsorgen, aber ich muss mich vielleicht auch kümmern, wie ich mit meinem Apotheker, wenn ich besondere Medikamente brauche, vielleicht kann ich das Gespräch auch einfach selber suchen, dann muss es nicht der Bürgermeister machen, der meinen individuellen Fall ja auch gar nicht kennen kann. Aber auf der anderen Seite würde es natürlich auch bedingen, dass der Regulator, der Gesetzgeber, dann mir auch die Freiheit lässt, das selbst zu lösen. Und das haben wir ja auch oft ausgearbeitet. Das ist ja im Zweifelsfall eben auch nicht der Fall, sondern es ist dann relativ stringent, relativ konkret, was das macht. Ja.
Ja, da sind dann teilweise eben die Zuständigkeiten noch unklar und beziehungsweise überhaupt die Frage nach den Zuständigkeiten ist ja dann manchmal dann auch schon ein Problem, weil wir über Szenarien im Zweifel auch reden, die man nicht vorhersehen kann. Also dann ist es natürlich auch schwierig, da Zuständigkeiten dann zu definieren. Also das erfordert in der Tat, glaube ich, von mehreren Seiten dann auch so ein bisschen ein Bewusstseinswandel. Aber wie gesagt, ne, örtliche Gemeinschaft heißt eben, dass alle anpacken sollten, und das schließt dann eben auch Unternehmen mit ein. Das bedeutet eben, dass ein Unternehmen sich überlegen muss, was kann mein Beitrag sein in einer Krise an dem Ort, wo meine Betriebsstätten sind. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass dann eben eine Verwaltung, Kreisverwaltung oder was weiß ich, sich dann aber auch trauen können muss, auf Unternehmen zuzugehen und zu sagen, so, wir vertrauen euch jetzt, dass ihr im Falle des Falles uns da unterstützt. Und ja, insofern müssen beide da einen Schritt aufeinander zugehen.
Also ich habe kürzlich von einem guten Beispiel gehört, wo eben ein Landkreis, wir haben sogar zwei Landkreise mit einem Unternehmer, der viel für so große Rockkonzerte irgendwie tätig ist, gesagt hat, Mensch, du hast da irgendwie immer Toilettenwagen und sowas rumstehen, die du nur an ganz wenigen Tagen im Jahr brauchst, können wir nicht fragen, mit dir machen, dass du die in 3 Stunden an bestimmten Orten hinstellen musst. Und dann war das ja irgendwie eine Win-Win-Situation. Er hatte sie eh, er kriegt jetzt ein bisschen Geld dafür, dass sie rumstehen, der Landkreis muss sich nicht kümmern und das Personalkonzept ist gelöst. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was man dann braucht, und da sind wir wieder bei Kooperationen.
Ich habe aber auch jetzt in den letzten Tagen genau das gegenteilige Beispiel. Ja, können wir das denn überhaupt? Dürfen wir das denn überhaupt? So, ne? Und das ist halt eine Unsicherheit. Also insofern, das ist lange auch nicht so betrachtet worden, das Thema. Und da muss man mehr aufeinander zugehen. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man das dann auch von außen ein bisschen fördern? Und das kann man das überhaupt von außen fördern? kann ich ins Kritis Dachgesetz noch irgendwie sowas reinschreiben oder wie macht man das? Ne? Also da habe ich jetzt auch nicht die Antwort drauf. Wie kann man auch die Bevölkerung besser einbinden, dass es eben dann auf einer Einwohnerversammlung nicht die Aussage gibt, ja, für mich ist das alles so stressig. Ich möchte nicht Vorsorge für mich zu Hause. Ich möchte keinen Vorräte anlegen und sei es auch nur für 3 Tage. Also das ist schon, glaube ich, eine schwierige Aufgabe für die nächsten Jahre. Aber es eben geht eben weit über das hinaus, was jetzt zum Beispiel mit einem kritischen Sachgesetz dann geregelt werden kann.
Ja, vielleicht ist das ja auch die Überschrift, ne? Dass man sagt, am Ende sind die Diskussionen, die wir führen, eben eine Symptombehandlung, aber vielleicht nicht die Lösung für das eigentliche Thema, weil wir eigentlich eine Kulturdebatte führen müssten und vielleicht auch mal uns als Demokratie Gedanken machen wollen, wie wir das eigentlich haben wollen, also wollen wir das denn gelöst haben, weil heute sehe ich, wir haben jetzt unterschiedliche Projekte auch mit Landkreisen gemacht, dass dann einfach gesagt wird, also ich als Landkreis bin nicht zuständig und die Kommune sagt, na, ich bin aber auch nicht zuständig, das Land sagt, ich bin sowieso nicht zuständig und der Bund ist es per se nicht, also ist irgendwie niemand zuständig, aber das kann ja nicht der Endzustand sein, dass also eigentlich müssten die alle sagen, wir sind alle ein bisschen zuständig. Also machen wir alle irgendwie ein bisschen was und versuchen uns so zu koordinieren, dass es sinnvoll wird. Das wäre ja eigentlich eine relativ einfache Einstellungsänderung, die aber dazu führen würde, dass wir das, wie du schon gesagt hast, trotzdem abmachen können. Ja, dann kann die Kommune sagen, also guck mal, bis hierhin bin ich gekommen, weil da kann ich nicht und dann kann der Landkreis irgendwie da eingreifen. Aber wenn alle nur aufeinander zeigen, dann ist ja gar kein Problem gelöst.
Oh. Ja. Ja. Ja, wenn es dann gelingt, die Ressourcen vor Ort zu heben, ne, dann sind wir, glaube ich, auch noch ein Schritt weiter, weil das ist ja immer ein Problem. Die Ressourcen sind endlich und da sollten wir uns dann aber nicht in diesen Debatten verlieren sollten, sondern sollten eben gucken, was ist dann eben auch vor Ort vorhanden und was können wir dort dann vor Ort nutzen und dann eben aktiv auch mit einbinden.
Ja, gut. Jetzt haben wir wieder relativ breit, aber das Thema ist ja auch breit diskutiert. So zum Schluss frage ich immer nach den 3 wichtigsten Erkenntnissen, die man aus deiner Sicht aus unserem Gespräch mitnimmt. Also was würdest du sagen, sollte der Zuhörer, du kannst dir eine Audienz aussuchen, sollte der mitnehmen?
Naja, also für mich, jenseits davon, welche Resilienzdefinition oder welches Resilienzmodell man favorisiert, glaube ich aber immer, dass Resilienz eben dezentral und bottom-up funktionieren muss. Also muss auf jeden Fall diese Komponente beinhalten. Und das muss ich dann eben in irgendeiner Art und Weise sicherstellen. Sei es in dem Unternehmen, dass ich die Belegschaft mit einbinde und kompetent mache, eben in den unterschiedlichen Facetten. Oder sei es jetzt, wie wir zum Schluss diskutiert haben, im zivilgesellschaftlichen Kontext. Das wäre sicherlich etwas so als Perspektive auf das Thema Resilienz. Naja, ansonsten würde ich mir eben wünschen, diese einfach Nutzung von vorhandenen Ressourcen, um das Thema Resilienz schnell in die Organisation reinzubringen, dass wir da nicht weiter drüber diskutieren und warten, bis irgendwelche Gesetze kommen. Wir hatten drüber gesprochen, 200.000 Tage im letzten Jahr. Wir könnten also übernächste Woche anfangen. Wahrscheinlich diskutieren wir jetzt aber noch ein paar Monate, was überhaupt passiert und ob wir dann diese Zahl von 80.000, die wir jetzt da mal so überschlagen haben, erreichen, sei auch nochmal dahingestellt. Also schnell einfache Lösungen suchen, um da was zu erreichen. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, wir brauchen eine Resilienzbewertung. Wir sollten das versuchen. Wir sollten es auch ex ante versuchen, sollten dann aber versuchen, immer zu hinterfragen, wofür wir jetzt diese Bewertung haben wollen und danach dann unser Bewertungsmodell ausrichten.
Ja, vielen Dank, André. Und ich bin mir sicher, wir finden nochmal ein Thema und dann treffen wir uns vielleicht nochmal wieder.
Na, sehr gerne.
Das war das 2. Gespräch mit André Röhl. Nun, die Frage ist, was bleibt aus unserem Gespräch zurück? Zum einen fand ich sehr, sehr interessant den Gedanken, den André strapaziert hat, zu sagen, Resilienz kann eigentlich nur bottom-up entstehen. Kann also sehr, sehr schwer Resilienz von oben verordnen, weil es eben sehr viel um auch die individuelle Kompetenz von Mitarbeitern und Menschen geht. Und auf einer größeren Ebene geht es dann eben sehr viel um die Kompetenzen von einzelnen Organisationseinheiten oder einzelnen Organisationen im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und man kann eben sehr, sehr schwer Medizin verordnen, die für die gesamte Menschheit wirkt von oben, sondern man muss das eigentlich individuell betrachten. Das heißt,
eine wichtige Erkenntnis ist, Resilienz ist zum einen mehr als nur Compliance und sie ist zum anderen aber eben auch eine Kultur- und eine Kompetenzfrage. Und Kompetenz ist was, was nur individuell entstehen kann. Kultur ist aber was, wo natürlich durchaus Management eine große Verantwortung hat, diese Kultur zu schaffen. Und das bringt mich zu der Idee, vielleicht auch einfach mal einen Podcast zur Kultur zu machen und mit Kulturwissenschaftlern über die Frage zu sprechen, was eigentlich Kultur ist und wie man das mit Resilienz verknüpfen kann. Zweitens nehme ich mit, Resilienz ist kein Zustand, sondern das ist irgendwas Mehrdimensionales. André hat hier gesprochen von den Dimensionen Widerstandsfähigkeit, Bewältigungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Er hat ja auch schon erwähnt, dass wir da durchaus irgendwie einen Streit haben, ob jetzt Anpassungsfähigkeit eine eigene Eigenschaft ist oder Teil des anderen ist. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass Resilienz auch vor allem Kooperationsfähigkeit bedingt, nämlich intern Silos aufzubrechen, also auf der individuellen Ebene Zusammenarbeit auch außerhalb von Regelprozessen zu gewährleisten und zum anderen aber auch mit anderen Organisationen zusammen zu arbeiten, weil die Zusammenarbeit einfach so viele Effizienzgewinne hat, die man eben aber nicht so besonders gut verordnen kann, weil sie dann doch eine individuelle Frage ist. Dann haben wir gesprochen über Bewertung und was jetzt eine gute Bewertungsmethode ist. Da gefällt mir die klassische "Es kommt drauf an" Antwort, nämlich es kommt drauf an, was ich eigentlich messen will. Was will ich verstehen? Den Reifegrad eines Prozesses, den Reifegrad meiner Gesamtorganisation? Will ich im Hinblick auf ein bestimmtes Szenario eine Aussagekraft haben? Und dann gibt es unterschiedliche zweckmäßige oder weniger zweckmäßige Methoden. Aber zunächst mal muss ich mir hier die Frage stellen, was will ich eigentlich mit der Messmethode erreichen? Und dann haben wir noch gesprochen über den Nutzen von Resilienz. Braucht man das überhaupt? Wenn man das rein kaufmännisch betrachtet, sicherlich vielleicht nicht. Aber ich erinnere hier gerne nochmal an mein Interview mit Boris van Thiel, der ja auch aus einer Management-Sicht gesagt hat, naja, man darf eben nicht nur die Effizienzgewinne sehen, sondern man muss eben durchaus auch sehen, dass Resilienz eben so eine Art interne Versicherung ist, die einen eben bei Betriebsunterbrechungen schützt, die aber vielleicht auch die Reputation gewährleistet oder wenn man es ganz strategisch sehen will, vielleicht auch eine Art Employer-Branding fördern kann, weil es vielleicht bestimmte Mitarbeitergruppen und Talente anzieht, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man eben schon dafür sorgt, dass auch in widrigen Zeiten die Organisation leistungs- und handlungsfähig ist. Und zu guter Letzt haben wir nochmal diskutiert, was ist denn eigentlich von dieser Idee des Kritis-Dach-Gesetzes zu halten, Resilienz sozusagen für nur kritische Infrastrukturen zu beleuchten. Und dann haben wir eigentlich gefragt, was ist denn überhaupt eine kritische Infrastruktur und was ist eigentlich eine unkritische Infrastruktur? Und ich denke, das ist vielleicht nochmal eine Diskussion, die man führen sollte. Sicherlich ist es gut, dass wir da jetzt einen Anlass haben. Machen wir trotzdem Gedanken, wie gut es ist, das so überbürokratisch zu reglementieren und am Ende eine Compliance-Funktion draus zu machen und das auch aus meiner Wahrnehmung ein Stück weit auf physische Sicherheit zu beschränken. Denn das greift zu kurz und ist auch für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sicherlich nicht angemessen. Ja, soweit der heutige Podcast. Ich hoffe, Sie und ihr fandet es spannend. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber ich fand, da war sehr viel drin, vielleicht auch eher so ein bisschen philosophische Gedanken zu Resilienz. Ich habe mich und freue mich über die Zuschriften, die mich erreicht haben, insbesondere auch zur Folge mit Sarah Wiedemann. Sobald es Neuigkeiten zu dem Spiel gibt, werde ich das sicherlich auch nochmal hier kommunizieren. Ich werde auf LinkedIn auch dazu kommunizieren, wie man das Spiel denn spielen kann. Da haben mich jetzt dann doch schon mehrere Fragen erreicht. Ich überlege mir da was, wie man da auch vielleicht eine Art Gemeinschafts-Event draus machen kann. Ich also gern weitere Zuschriften an redaktion@krisenhex.de oder über LinkedIn. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Da kann man mich ganz einfach erreichen und in der Regel antworte ich da auch innerhalb von kürzester Zeit auf die Ideen, die hier so kommen. So, in diesem Sinne, vielen Dank und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, auf Wiedersehen.